Also jetzt das Tondokument mit dem Bachstein.
Es gab auch sowohl international Begaben als auch sonst, besonders bei Ausländern. Die Ausländer, die da waren ja meist sehr idealistische Leute, die sich wirklich aus freiwilligem Interesse gemeldet hatten und also ihr Leben oder ihre Gesundheit riskierten. Und da gab es heftige Auseinandersetzungen, als diese Dinge eingeführt wurden, also um Dinge, die gar nicht so wichtig waren, ob ich nur einen Stamm trage und ob ich nur Herr Leutnant heiße oder ob ich einfach Genosse so heiße, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber es sind so Reizpunkte, auch zum Beispiel zwei LRSen und verschiedene Uniformen und so. Es gab wieder diese steifen Mützen, vorher gab es nur diese Schiffchen, nicht? Und dann gab es wieder diese schicken Offiziersmützen so mit. Und da hat es in der internationalen Brigaden schwere Auseinandersetzungen gegeben. Da hat auch ein Teil der Kommunisten gemeutert. Also nicht direkt im Sinne von meutern, aber eben sich dagegen aufgelehnt, und es sind nicht wenige von hinten erschossen worden. Man hat das dann zur Kenntnis genommen, hat sie reden lassen, und in der nächsten Nacht, wo man hinausgezogen ist und dann am Feld nicht, dann haben sie einen Kopfschuss bekommen.
Also in dieser spanischen politischen Szenerie war es natürlich so gewesen, dass dort die Macht, die die Arbeiter gewonnen haben, vor allem also die Anarchisten, die stark waren, rund 2 Millionen Mitglieder hatten, PUM, dass die eine Revolution dann ausgelöst haben. Die haben also die Betriebe besetzt und dann selbstverwaltend, würde man heute sagen, den Betrieb aufgezogen, ohne irgendwelche Chefs. Die haben sich selber, sind die eigenen Chefs gewesen, die haben sich 40-Stunden-Woche selber gegeben, die Akkordarbeit abgeschafft und so weiter. Und das hat ihnen gefallen, das Experiment, soziale Revolution. Und das hat ihnen auch eine gewisse Machtposition gegeben. Kommunisten sind dagegen gewesen, dass man das Experiment von der sozialen Revolution weiterzieht. Das war zwar eine spontane Bewegung gewesen, aber wo sie dann mehr Macht bekommen haben, wo sie stärker geworden sind, haben sie angefangen, eigentlich gegen die Revolution zu arbeiten. Sie haben gesagt, dass republikanische Spanien ist in einer nationalrevolutionären Phase zuerst mit dem Rest vom feudalistischen System weggewischt werden und die Italiener und die Deutschen rausgerührt werden. Und nachher können wir dann über die Revolution reden. Sie haben, indem sie eine bestimmte Politik vom Schutz der Kleineigentümer, der Kleinhändler betrieben haben, sind ihnen massenhaft solche Mitglieder aus dem Kleinbürgertum zugewandert, zugeströmt, und sie sind innerhalb weniger Monate aus einem kleinen Sektiererhäufchen, was sind am Anfang, zur alles beherrschenden Massenorganisation geworden. Und sie haben dann auch gesagt, man muss die Republik, die also da niedergelegen ist, die keine Macht mehr hatte, die nur noch eine Fassade war, ein Firmenschild von der Spanischen Republik, die muss man wieder aufrichten, damit es eine zentrale Regierung gibt, auch eine zentrale Kommandantur für Milizen und so fort. Und sonst hat man also keine Chance gegen die Generäle. Jetzt in diesem Zusammenhang sind die Erfahrungen vom Blachstein wichtig, die er da gemacht hat. Es war auch so gewesen, dass innerhalb der internationalen Brigade auch Leute also gekommen sind und gemeint haben, wir machen jetzt Revolution und wir kämpfen nicht für eine bürgerliche Republik kämpfen, sondern für etwas Neues, etwas Revolutionäres. Der Blachstein ist als Freund von Willy Brandt am 6. November nach Barcelona gekommen. Er ist geboren in Dresden 1911, war im Gefängnis, im KZ-Haft im Hitlerdeutschland, hat können fliehen auf Norwegen und ist dort eben mit dem Willy Brandt zusammengekommen und ist dann nach dem Mai-Ereignis haben nämlich innerhalb von der Republik jetzt so einen Dreieckskampf gegeben, eine Art Bürgerkrieg im Bürgerkrieg. Nach diesem Mai-Ereignis haben die Kommunisten mit ihrem geheimen Arm von der GPU, von der NKWD, also von der russischen Geheimpolizei, alle revolutionären Ausländer auf registrieren und in einer Nacht- und Nebelaktion vom 16. und 17. Juni 1937 sind all die Ausländer, die bei anarchistischen Einheiten und bei der BUM gekämpft haben, verhaftet worden. Und der Blachstein war einer von denen. Er war dann dort in einem schlimmen Gefängnis, das war ein Privatgefängnis von den Kommunisten, ohne Wissen von der Republik, ist er dann an Lungentuberkulose erkrankt. Der Blachstein ist später Mitglied vom Deutschen Bundestag geworden, als guter Freund von Willy Brandt, und ist einer von den Kämpfern gewesen, dass man eine andere Ostpolitik macht. Er ist dann der erste Botschafter beim Tito geworden, im 1968.
Wir hören also jetzt noch mal einen zweiten Teil Interview mit dem Peter Blachstein, wo der Albert Uttiger gemacht hat. Er kommt da zu sprechen auf den George Orwell.
Ja, also dass trotzdem diese Klammer da war gegen, also diese ausländische General, trotz dieser Klammer, ist das also.
Ja, es war auch nicht die Regel. Das war ja eine der Schwächen. Ich habe mit George Orwell, bevor er während der Maitag in Barcelona bekehrt worden ist. George Orwell ist ja ein bisschen durch Zufall zur Pumpe gekommen.
Ah, ja.
Er lebte in England in irgendeinem Winkel, wo viel Independent Labour Party Leute waren. Ja. Und da fuhr eine Gruppe von, ich schätze, 60 oder 80, fuhr nach Spanien, und da ist er mitgefahren. Und er hatte in gewisser Weise Sympathie für die Independent Labour Party, aber er war kein Mitglied. Und in Barcelona blieb er dann bei dem. Ich habe in Barcelona mit ihm oft im Kaffeehaus gesessen, ich glaube sicher 4-5 Mal. Und wir haben uns leidenschaftlich gestritten, weil er kommunistische Auffassung vertrat. Aber er blieb dabei, bei diesem Haufen, er hätte ja auch in Barcelona sagen können, liebe Freunde, das passt mir ja nicht. Und eine seiner ständigen Forderungen war, sagt, man kann doch keinen Krieg führen ohne einen einheitlichen Generalstab. Man muss eine Führung haben. Es muss eine Stelle sein, die die Befehle ausgibt und nicht zwei oder drei oder vier. Und solche Argumente. Und während der Maitage, wo er zufällig als Militärnur der Front von Huesca auf Urlaub in Barcelona war, und dann eingeteilt wurde, an den Barrikaden Dienst zu tun, ist es ihm wie Schuppen und in den Augen gefallen, sein Buch Homage to Catalonia, ich glaube auf Deutsch, mein Katalonien.
Ja, das heißt ungefähr zu meiner Erklärung oder so, könnte man das interpretieren.
Ja. Und das ist ungeheuer interessant, weil ich also ein halbes Jahr vorher mit ihm noch leidenschaftlich diskutiert habe und ich damals nicht sicher gewesen wäre, ob er nicht eine Deutschmann war, ein sehr ehrlicher Mann, der wäre etwas nicht heimlich getan. Ich gedacht hätte, ich kann nicht mit euch. Ich gehe zu den Kommunisten. Ich hätte ihm gesagt, das tut mir wohl leid, das bedauere ich sehr. Und du wirst es selbst bedauern. Aber wenn du es tun musst, musst du es tun. Du bist ein freier Mann. Du kannst dich entscheiden, wie du selber meinst, dass du dich entscheiden musst. Ja, da ist es
ja. Ja, das ist mir also auch ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war die entscheidende Sache. Also
ja, weil der Brandl hat alles nur Äußerlichkeit mit dem einen Kommando, das ist natürlich richtig.
Ja.
Weil es stecken so viele politische Teufeleien drin,
dass es
wieder falsch ist.
Ja.
Und, aber am Anfang, wo er das mit den Augen eines gelernten britischen Kolonialsoldaten aus Burma gesehen hat.
Ja, der ist ja in Indien oder wo? Oder Burma
geboren. Aber ist er sogar geboren?
Ja.
Aber er war Kolonialsoldat. Er war dort ein paar Jahre und hatte also von daher auch ein bisschen militärische Ahnung, ein bisschen Waffenkenntnisse und so etwas. Und war so einer und war sehr kameradschaftlich. Die Engländer mochten ihn sehr.
Er hat damals kein berühmter Schriftsteller. Er war damals ein ganz kleiner Schriftsteller, der seine kleinen Geschichten bei kleinen Unterhaltungszeitungen für ein paar Schillinge froh war, wenn er sie los wurde. Er würde wieder sein Bier trinken. Es heißt, dass die Animal Farm ist erst später erschienen.
Ja,
und,
ja.
Alle Bücher, die berühmt geworden sind, sind erst nach seinem spanischen Aufenthalt.
Aber das ist die Entscheidung.
Das also ein Ausschnitt aus dem Intro mit dem Peter Blachstein, der übrigens am 4. Oktober 1977 verstorben ist. Jetzt, es ist da angesprochen worden, es ist geredet worden von einer Führung haben und von vielen politischen Teufeleien. Das ist das Wort vielen politischen Teufeleien ist wahrscheinlich noch sehr netten Ausdruck für die tatsächlichen Kämpfe und die Schwierigkeiten, die politisch motivierten Schwierigkeiten, die auftreten sind nach sehr kurzer Zeit, hauptsächlich im Verhältnis von der anarchistisch Denkenden, im Verhältnis von der kommunistisch Denkenden und im Verhältnis von der Gewerkschaften respektive SP-bezogenen Mitkämpfer im Spanischen Bürgerkrieg. Albert und Bruno.
Also damit ist natürlich unbedingt ein wichtiges Problem angesprochen, nämlich die Macht der Milizen, die sie durch den Aufstand einfach errungen haben und das nicht einfach freiwillig haben wieder wollen abgeben. Und die Regierung, die einfach darauf gedrungen hat, das jetzt zu zentralisieren, um all die, weil man nur in einem modernen Krieg halt Gottes Namen kann richtig kämpfen, wenn die Informationen zusammenlaufen und nicht, wenn kein Mensch eine Ahnung hat, wie gut oder wie schlecht die Dinge an der Front stehen. So war das nämlich, wo der Franco gegen Madrid zu marschiert ist. Er hat sich, hat die Milizen vor sich her getrieben und die sind einfach, weil sie keine Führung hatten, in diesen Angriff der Moros hoffnungslos unterlegen gewesen. Es ist also insofern technisch, militärisch völlig richtig gewesen, dass man eine zentrale Führung machen musste. Es sind allerdings Vorstellungen, wie das sollte passieren, ein bisschen auseinandergegangen, weil nämlich PUM, also die Marxisten, die Linkssozialisten und CNT, also die Anarchisten, eigentlich an ein revolutionäres Organ gedacht haben, wie das zentrale antifaschistische Milizkomitee, wo die Milizen für Katalonien organisiert hat. KP hingegen hat gemeint, wir müssen das organisieren über die Regierung. Und das ist jetzt natürlich zum Streitpunkt geworden, nicht eine Frage von der Organisation, sondern eine Frage von der Macht. Und das sind, hat jetzt Reibungsflächen gegeben, die dann im Mai 1937 in Barcelona, wo dann so eine Machtposition von den Anarchisten gestürmt worden ist, das Telefonamt, wo das einen spontanen Aufbruch gegeben hat, eine spontane Revolution gegen den Zugriff der Regierung. Es ist dann behauptet worden, dass die Kommunisten ein bisschen provoziert haben, der Polizeioffizier dort, dass ein Kommunist war und so weiter und hat das ein bisschen bewusst wollen, den Anarchisten auf den Busch klopfen. Aber das sind Details. Das Entscheidende war, dass sich die Anarchisten einfach die Machtposition nicht haben wollen entreissen lassen. Die Machtposition hat es natürlich auch durch ihre kollektivierte Wirtschaft gehabt. Die haben zum Teil direkt die Waffen, die sie geschmiedet haben, dann sich selber können, also sie haben sich das geschmiedet und selber können beschaffen und damit sind sie nicht von der republikanischen Regierung abhängig gewesen. Die Regierung aber hat gesagt, wir tun jetzt nur die, die uns folgen in der zentralen Kommando, in dem zentralen Kommando, nur noch denen geben wir Sold, 10 bis 7 am Tag ist das gewesen, und Waffen. Und so haben wir dann versucht, die Leute zur Raison zu bringen. Das war aber nicht ganz einfach gewesen. Ich würde also meinen, dass natürlich die revolutionären Kämpfe, die revolutionären Organisationen einfach nicht für eine bürgerliche Republik wollen kämpfen, weil das haben sie von 1931 bis 1936 und sie haben dabei sie haben kein Land bekommen, sie haben kein Brot bekommen und man hätte sie einfach nicht mit dem können reizen, mit dem Wort bürgerliche Republik. Man hätte man etwas Sozialistischeres, Proletarieres an müssen, etwas, wo also sie selber können bestimmen, wo nicht irgendeiner vorne steht und ihnen sagt, was sie machen müssen. Das war so die Situation. Jetzt muss man allerdings wegen diesen politischen Teufeleien noch sagen, wenn KP und die spanischen Kommunisten also jetzt wirklich auch das überall und immer ernst genommen hätten und die Republik überall durch den Boden durch verteidigt hätten und auch ernst genommen in dem Sinn, dass sie die Forderung, die sie selber aufgestellt haben, eingehalten hätten, dann wäre nichts zu sagen. Aber die KP hat ja noch Privatsachen hinten gemacht. Sie haben zum Beispiel ohne Wissen von der republikanischen Regierung haben sie den Geheimdienst aufgezogen. Das war eigentlich ein Arm von Stalin, von der russischen Geheimpolizei. Und also die politischen Abtrünnigen, die Trotzkisten, so wie die Sowjetunion, sind der Trotzkistenprozess gewesen. Genau so haben wir jetzt wollen, also die Abtrünnigen säubern in Spanien. Und das ist also auf eher unschöne Art, unproletarische Art gemacht worden. Es sind ein Haufen Leute, wie gesagt, verhaftet worden und ausgewiesen worden, zum Teil auch wie andere Nin, als Chef der PUM, entführt vermutlich von der russischen Geheimpolizei und erschossen, aufgefunden worden. Überall konnte man dann an den Wänden können lesen, so mit Spray, «Don Destanin». Das hat also die Leute sehr beschäftigt. Ein zweiter Punkt, den man einfach ankreiden müsste, ist der, dass die Kommunisten entgegen von ihrer Ideologie von der Volksfront in der republikanischen Armee Parteizellen aufgezogen haben. Und das wäre also eigentlich nach ihrer Idee, dass man keine Parteipolitik macht in diesen militärischen Einheiten. Das war also nicht ganz in Ordnung. Und schließlich auch, dass die gegnerischen Milizen eigentlich bespitzelt worden sind und auch der Kommissar bei diesen Einheiten der Kommunisten hat immer wieder eigentlich bei seinen Untergebenen geschaut, ob es keine Abweichler gäbe, ob die jetzt nicht anarchistisches Gedankengut haben, ob keine Trotzkisten darunter seien und so fort. Und das war eigentlich eher mühsam gewesen.
Kannst du noch schnell die Wandischrift, die du vorher zitiert hast, übersetzen?
«Don Destanin», ja. «Wo ist Andrenin?» ja. Das war also der Führer von der PUM,
verhaftet und verschwunden ist, und dann ermordet, aufgefunden worden ist.
Bruno? Die Frage, wo ist der, ist natürlich ein paar Mal gefallen. Es hat die berühmte Paseos gegeben, der Spaziergang zur Nacht, wo Genossen mit den Genossen eine Runde gemacht haben. Oder man hat jemanden kommandiert für einen Patrouillengang und dann ist er nicht mehr rumgekommen. Es ist neben der internationalen Brigade eines der grossen Phänomene des Spanischen Bürgerkriegs, der Krieg im Krieg innerhalb der Linken. Da brechen die alten gegensätzlichen Positionen Bakunin, Karl Marx wieder auf, also Anarchismus, Kommunismus. Es bricht auf die Spaltung innerhalb der kommunistischen Bewegung, Stalin-Trotzki. Das ist ja eine Diskussion, die bislang nach dem Zweiten Weltkrieg unfruchtbar weitergeführt worden ist. Es bricht aber auch die Spaltung auf innerhalb der Arbeiterbewegung aus dem 2021, kommunistische Bewegung, sozialdemokratische Bewegung. Und es ist eine grosse Tragik, wenn man sieht, wie weltweit sich Leute engagiert haben und in Spanien an dieser Spaltung dann selber vertröchnet ist, der gute Wille. Auf der anderen Seite, auf der Franco-Seite, hat es genau die gleiche Spannung gegeben. Der hat auch verschiedene Lager gehabt, mit den Phalangisten, mit den Karlisten, alles das. Der hat einen kleinen Putsch gemacht, mit Hilfe von seinem Bruder, vom Sonnier, und hat sich dann als Gaudillo ausrufen lassen. Und die haben eine straffe Armee gehabt. Auf der anderen Seite, man hat es bereits schon gehört, das beste Beispiel ist die Belagerung von Madrid. Der Franco sitzt in Casa de Campo, das ist umgesetzt auf Zürich, im Silhölzli, zum Stadtzentrum von Zürich. Und innerhalb von Madrid beschiessen sich Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten. Wo Madrid übergeben wird an Franco-Truppe, also in den letzten Tagen, sind die republikanischen Seiten nicht einmal einig, wie das passieren soll, bekämpfen sich noch, verschiessen sich noch, also im Moment von der Übergabe. Ich meine, für die Linke weltweit muss der Teil neben der internationalen Brigade und neben der internationalen Solidarität Detail ein Lehrstück sein. Man kann nicht genug das analysieren und sich merken für die tägliche Praxis.
Stichwort Madrid ist gefallen. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Das nächste Stück, das wir spielen möchten, heisst Halt, Stand, Rotes Madrid.
Halt, Stand, Rotes Madrid!
Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Rotes Madrid! Das Welt Madrid, die Menschheit blüht, ihr wird mal singt, dein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt, Stand, Rotes Madrid!
Und schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand.
Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wir
wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein. Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen.
Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, die ihr Erdfall singt.
Jetzt würde Albert Duttiger mal, also in Anschluss an seine erste Geschichtsbetrachtung, kurz mal zusammenfassen, wie der Kampf dann in der sogenannten dritten und vierten Phase verlaufen ist. Der Kampf im Zeitraum von 1937, März ungefähr, bis ja dann der Zusammenbruch und die Übergabe, respektive also der Triumph von Franco, der gipfelt hat in der Militärparade in Madrid am 1. April 1939.
Ja, also da müssen wir zuerst mal sagen, das ist natürlich der Kampf um Madrid gsi, wo grosses Echo in der Weltöffentlichkeit hervorgerufen hat. Der Franco hat ja versucht, die Hauptstadt vom Südwesten her im Frontalangriff zu nehmen. Und das ist ihm aber gehörig misslungen. Er ist, hat sich also seine Moros wenigstens die Schädel an der an den ersten Häusern, an den Vorort von Madrid blutig geschlagen. Und zwar ist es darum gewesen, nachdem er vorher rasch hat können für sie marschieren, sind jetzt plötzlich die spanischen Kämpfer halt wieder auf ihrem Boden gewesen, wo sie stark gewesen sind, nämlich im Barrikadenkampf, im Guerillakampf. Und dort haben sie also ihre Rücken geschützt gehabt, in den Häusern, und haben können einfach nur gegen vorne schiessen und nicht müssen Angst haben, dass sie plötzlich umzingelt werden. Das ist also eigentlich die alte Idee gsi, der alte Guerillakampf, der jetzt wieder gegriffen hat und wo ihnen die Macht gegeben hat, um die Faschisten, die anmarschiert sind, abzuwehren. Natürlich haben unterdessen auch die Sowjetunion eingegriffen, indem sie Waffen geliefert haben, Flugzeuge und Panzer. Und die erste internationale Brigade ist am 8. November durch Madrid marschiert, unter Höllenbegeisterung vom Madrider Volk. Und die haben natürlich auch den Widerstandswillen gestärkt, obwohl man nicht kann sagen, dass die Brigade alleine, die 2000 Mann, 1900 sind es genau gewesen, jetzt die Stadt, die Riesenstadt, wo 40'000 Milizionäre gewesen sind, alleine gerettet hat. Also die diesen Mythos muss man, glaube ich, auch beerdigen. Das wäre der Kampf um Madrid gewesen. Es war dann die letzte Phase von dem Kampf, der Blitzkrieg, der versuchte Blitzkrieg von Mussolini bei Guadalajara, wo auch ziemlich in die Hose gegangen ist, hat also nicht funktioniert. Dort haben dann die Italiener auf der antifaschistischen Seite ein bisschen noch einen psychologischen Krieg angefangen und den Italiener, den Faschisten gesagt, kommen zu uns über, bei uns haben wir Frieden und haben Brot und ihr habt es warm und wir dürfen euch nicht verschiessen, wie das eure Führer gesagt haben. Die nächste Phase war dann vom Frühling 37 bis im Frühling 38, wo dann eigentlich so ein stehender Kampf war, wo das nicht funktioniert hat. Mit der Eroberung von Madrid hat sich der Franco im Norden zugewendet. Und am Anfang von dieser Phase, im April 37, ist dann auch die berüchtigte Bombardierung von Guernica, wo ja der Picasso in seinem Bild aufgegriffen hat, in seinem Wandgemälde. Die vierte Phase wäre dann gewesen, der Durchbruch der Nationalisten ans Mittelmeer, wo die republikanische Zone entzweiteilt wurde. Und dann ist es ziemlich rasch bergab gegangen, indem nämlich Katalonien zuerst kampflos, finde ich, typischerweise gefallen ist. Die sind nicht mehr so begeistert gewesen von dem Kampf, es war nicht mehr ganz ihr Kampf gewesen. Und das ist dann Ende Januar 1939 war, Katalonien kampflos gefallen ist. Und dann war noch die zentrale Zone, gewesen, Zentralspanien, die übrig geblieben ist, wo man noch müssen verteidigen können verteidigen. Und gegen den April, Ende März, 1. April, ist dann der Kampf auch zu Ende gegangen. Nicht ohne, dass noch zusätzlich innerhalb der Republikaner nochmal ein Aufbruch stattgefunden hat, dass nämlich die sieben Offiziere, die das Gefühl hatten, dass die Kommunisten zu grosse Macht haben, zu viel Machtpositionen sich ergattert haben, die haben in den letzten Aufbäumen die Kommunisten rausgerührt. Und das war dann der Casado-Putsch gewesen. Das war auch sehr typisch gewesen für die Situation in dem republikanischen Spanien. Dann ist es also nicht mehr passiert, das letzte Aufbäumen. Madrid ist dann schliesslich auch kampflos gefallen. Und am 28. März ist der Franco in Madrid einmarschiert und hat am 1. April seine Siegesparade gefeiert.
Mit dem war aber der Krieg in Spanien noch nicht fertig. Ein grosser Teil sind nach Frankreich geflohen, sind in Frankreich interniert worden von der französischen Regierung in Konzentrationslager, bei Collioure in Südfrankreich umeinander. Ihr müsst euch vorstellen, kein Haus, nichts, einfach nur Stacheldraht. Und da innen sind die Männer getrennt von den Frauen, haben sie schauen, wie sie überleben. In diesen Konzentrationslagern haben zum Teil unvorstellbare Abrechnungen innerhalb der Republikanerkreise stattgefunden. Man hat sich zum Teil lebendig begraben, wegen Verräterien. Wo dann Frankreich von den deutschen faschistischen Truppen besetzt worden ist, sind sie zum Teil die spanischen Kämpfer in die deutschen Konzentrationslager verschwunden. Aber was ich doch noch hinweisen wollte, während dem Zweiten Weltkrieg und Ende des Zweiten Weltkriegs sind verschiedene spanische Republikaner wieder zurück nach Spanien und haben die Guerilla in den Bergen gebildet. In der Annahme, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Hitler nicht mehr der Mussolini nicht mehr gestützt wird, weil er mit dem Hitler zusammen paktiert hat. Aber was ist passiert? Der Kalte Krieg ist losgebrochen. Die Vereinigten Staaten haben sich Spanien bemächtigt und haben Spanien eingesetzt gegen Russland. Und die Idealisten, die in die Guerilla zurückgegangen sind, sind alle zusammen aufgefangen worden und verwürgt worden mit der Garrote.
Ich möchte aber doch noch mal schnell zurückkommen, und zwar wieder zu der Internationalen Brigade. Die Internationalen Brigade sind ja aufgelöst worden, ungefähr im Jahr 38, also 1938, und zwar auf Druck vom Ausland. Albert, könntest du uns das noch kurz skizzieren?
Ja, es hat bekanntlich eine Politik von der Nichtintervention ist ja damals betrieben worden von der westlichen Demokratien. Politik, die eigentlich dann im Franco geholfen hat, weil Mussolini-Italien und Hitler-Deutschland dann ihre volle materielle Hilfe gleich durchgebracht haben. Und diese Hilfe hat dann auch voll gegriffen, indem nämlich die Republikaner nicht so viel bekommen haben. Sie haben einen Teil bekommen, einen kleineren Teil von der Sowjetunion, der Ende 1936 nach anfänglicher Neutralität auch eingegriffen hat. Jetzt hat der Völkerbund beschlossen, die Vorgängerorganisation von der UNO hat beschlossen, alle Kämpfer, natürlich auch die von den Nationalisten, also Mussolini-Italiener und die von Hitler-Deutschland, Legion Condor, zurückzuziehen. Das haben gutgläubig die Republikaner gemacht und ihre internationale Brigade registriert und irgendeine so Zahl von 12.000, 13.000 gezählt und dann die zurückgezogen. Und die anderen Nationalisten haben das nicht gemacht. Und das ist eigentlich ganz typisch für die schlimme Politik von der Nichtintervention, die auch von der Schweiz her im Prinzip unterstützt worden ist. Man hat dort ein bisschen wohltönender Neutralitätspolitik gesagt. In Wirklichkeit haben wir sich an die Nichtinterventionspolitik von den Franzosen, wo die das eigentlich initiiert haben, also im Grunde genommen die Franzosen ursprünglich unter dem Léon Blum, wo die Volksfrontregierung haben, wollen helfen. Aber die Engländer sind in den Arm gefallen und haben gesagt, es gibt einen Weltbrand und wir wollen den Frieden retten und so weiter. Und so haben also die von der französischen Regierung auch keine Hilfe bekommen und die Schweizer haben dasselbe gemacht und den Nicht-Interventionsbeschluss, also für Beschluss für Nicht-Teilnahme im Spanischen Bürgerkrieg herausgegeben. In dem Spanischen Bürgerkrieg sind nicht Staaten, also in der Republik wenigstens, sind also nicht Staaten zu Hilfe gekommen, aber Menschen und das sind dann eben die internationalen Brigaden gewesen und die spontanen Kämpfer, die sind dann für die republikanischen Ziele und für die neue Welt einfach da kämpfen. Und die offizielle Schweiz hat einfach gesagt, ja, die Republik, das sind Rotspanier und die haben also kein Interesse gehabt, sich da die Hände dreckig zu machen. Die haben lieber zum Franco gehabt.
Also die internationale Brigade sind, also wie wir gehört haben, auf Druck von außen eigentlich und auf internationalen Druck sind die dann aufgelöst worden. Wir hören noch ein Lied zu dem auch.
Abschied der internationalen Brigaden, Oktober 1938. Wie schön der Tag, als wir mit hartem Schritt ein Aufgebot aus vielen Vaterländern in 100 Sprachen sangen durch Madrid, von Blumen überwogt und bunten Bändern. Da klang Madrid und ganz Madrid zog mit. Zwei heiße Jahre Sieg und Widerstand. Wir gingen treu mit euch durch Blut und Flammen. Das bleibt in allen Herzen eingebrannt. Mit unseren Leibern hielten wir das Land. So lebten wir, so starben wir zusammen. In dieser letzten Stunde lasst uns nun von den gefallenen Brüdern Abschied nehmen, die überall in Spaniens Erde ruhen. Das ist kein Klagelied, wenn wir uns grämen. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen. Wir gehen zurück in eine andere Welt, als Partisanen, nicht als Veteranen. Wir bleiben weiter unter unseren Fahnen. Und wo der Feind sich auch entgegenstellt, der Kampf geht weiter, bis die Festung fällt.
Es wird die neue Welt geboren, aus Hunger, Kehle, tiefster Not. Viel Freiheitskämpfer liegen tot.
Wir sind sind da schon ins nächste Lied hineingerutscht. Das sind, wie gesagt, alte Platten, die den Abstand von einem Stück zum anderen noch nicht kennen, wie wir es heute wissen. Bruno Kammerer, du hast den 50. Jahrestag organisiert am 28. Juni dieses Jahr und hast auch eine kurze politische Rede gehalten dort. Könntest du die Inhalte oder den Anlass noch mal kurz in Erinnerung rufen?
In der Stadt Zürich ist ein Plakat gehangen, Weltformat, mit dem Titel «Spanien 1936 Solidarität» und einem Teil des Neruda-Gedichts, das wir heute Abend gehört haben. Wir haben uns gefragt, wenn wir zurückschauen, oder was ist denn das Wesentliche von Spanien? Und neben der internationalen Brigade, neben dem Krieg innerhalb der Linken, das Wesentliche von Spanien ist die internationale Solidarität. Dort in Spanien hat sie zum ersten und bisher zum einzigen Mal funktioniert. Ihr wisst alle, 1914, beim Ersten Weltkrieg, sind die Linken ohnmächtig auseinandergefallen. Eine internationale Solidarität, die über das Engagement der internationalen Kämpfer in Spanien ausgeht. Weltweit ist materielle Hilfe geleistet worden, ist gesammelt worden. Weltweit haben sich ganz spontan Gruppierungen gebildet, zum Beispiel die medizinische Versorgung, die ja in Spanien nicht mehr funktioniert hat an der Front, weil die Armee ist ja auf der Franco-Seite war, also die ganze Armeestruktur. Ein grosser Teil von dem hat das Zürcher Schweizer Arbeiterhilfswerk aufgebaut. Die ganze Verköstigung, Suppenkuchen in ganz Spanien, ich bleibe jetzt mal in der Schweiz, das ist ein grosser Teil von Schweiz organisiert worden. Es hat in den Hinterstübli von der Beiz, die es damals noch gegeben hat, in den Quartieren, hat es x Strickzirkel gegeben, wo Frauen Plätzchen gerissen haben und zusammengenäht worden sind zu Decken. So ist viel passiert, was ganz höllisch ist, meinte ich, im Kanton Bern, wo die ganze Volksschule von sich aus geht, Geld sammeln und ganze Spitäler finanziert. Also alles ganz spontan. Ich meinte, die Aktionen, wo man sich einsetzt, das Volk, und zwar nicht nur die politisch Organisierten und politisch Bewussten, sondern die ganze Bevölkerung, das hat es nie mehr gegeben. Und die Aktionen sind nach dem Krieg weitergegangen. In Südfrankreich hat es Kinderheim gehabt. In der Schweiz hat man während dem Krieg, ich mich erinnere, meine Jugendzeit, Kreis 4, Boyunen, Leute schwarz über Winter lassen, hat geschaut, dass sie weitergekommen sind. Und der Moment von der Solidarität, das ist das Wesentliche. Es war auch typisch, dass an diese Veranstaltung ein Bundesrat hat kommen wollte, nämlich der Otto Stich, sich zu den Spanienkämpfern äußern. Und uns ist ein bisschen vorgeschwebt, dass das wieder so eine leichte Rehabilitation möglich gewesen wäre für sie. Leider hat er dann wegen anderweitiger Verpflichtung, wegen einer Währungskonferenz nicht können kommen. Aber vielleicht können wir mal hören, was der Otto Stich geschrieben hat.
Gedenkfeier zum Spanischen Bürgerkrieg, liebe ehemalige Spanienkämpfer. Ich hätte gerne an eurer Feier teilgenommen, weil der Bürgerkrieg in Spanien eine meiner frühesten politischen Erinnerungen darstellt. Heute tritt ihr zusammen, um uns alle an diese Zeit zu erinnern. Vor allem aber, um jene zu ehren, die, um vor sich selbst bestehen zu können, den Tod, den Verlust ihrer Ehre und Rechte und Gefängnisstrafen auf sich genommen haben. Die damaligen schweizerischen Spanienkämpfer und die vielen Frauen und Männer, die sie zu Hause tatkräftig unterstützt hatten, waren ihrer Zeit und dem Zeitgeist weit voraus. Sie hatten die Gefahr des Faschismus erkannt und empfanden diese als so groß, dass es galt, ihn zu bekämpfen, wo immer er sich auch einniste. Landesgrenzen spielten für sie angesichts dieser Bedrohung keine Rolle mehr. Doch als sie zurückkehrten aus diesem verlorenen Krieg, hielt man ihnen eben dieses Überschreiten der Landesgrenzen und die fremden Kriegsdienste vor. Sie wurden angeklagt und verurteilt. Es wurde Recht gesprochen. Aber sie haben für Freiheit und Demokratie gekämpft. Die Geschichte hat euch Recht gegeben und wir sind stolz darauf, dass ihr zu uns, zur Arbeiterbewegung gehört. Otto Stich. Grußwort. Die Generation der Spanienkämpfer stirbt aus. Was haben diese Leute mit ihrem Mut und mit ihrem Opfer bewirkt damals? Eine Trennung der Geister hierzulande. Gehört die Macht im Land dem wählenden Volk, das dieses Land bestellt, und also der Regierung, die vom Volk gewählt ist? Oder gehört die Macht dem Militär, dessen Waffen das Volk bezahlt hat? Das Militär als Leibgarde der Großgrundbesitzer, zu denen ja auch der Vatikan gehört? Und wem gehört die Macht? 40 Jahre Diktatur, das heißt Ausbeutung nach Willkür und Gericht mit Folter. Das heißt Ruhe und Ordnung durch staatlichen Terrorismus. 40 Jahre sind lang. Im Gegensatz zum schweizerischen Bundesrat damals, der General Franco so flink wie nur möglich als Staatsoberhaupt anerkannt hat, hinterlassen die schweizerischen Spanienkämpfer, die damals gefallen oder daheim ins Gefängnis gekommen sind, ein Vorbild in der mühsamen Geschichte der Demokratie. Das Vorbild einer militanten Solidarität, die in Zukunft wieder und wieder nötig sein wird. Heute ist ein Tag der Freude. Spanien ist eine soziale Demokratie und wir grüßen das neue, junge Spanien. Max Frisch.
Ich finde die Äußerungen vom Otto Stich als Bundesrat bemerkenswert, wenn er sich zum Spanienkämpfer stellt. Aber was ich ebenfalls noch wichtig finde, die Bemerkung seinerzeit voraus und dann der Max Frisch analog als Favorit von Vorbild in Zukunft nötig, nämlich die Solidarität. Und ich meine, uns hat Spanien, was das anbelangt, doch einiges noch zu sagen und hat seine Aktualität. Nämlich Solidarität als Haltung zur Gestaltung des täglichen Lebens und zur Gestaltung von unserer Zukunft. Wenn wir in die Zukunft schauen, sehen wir heute schon eine Entwicklung, dass es nicht mehr Arbeit wird haben für alle. Es wird also eine Minderheit, die arbeiten kann, für eine Mehrheit, die nicht mehr arbeiten kann, müssen aufkommen. Und man kann sich fragen, wie so ein Leben in diesem Bereich organisiert wird. Ob das funktioniert auf der Ebene des Almosen, dass also die paar wenigen, die etwas haben, denen vielen, die wenig haben, etwas geben, wenn sie still sind. Oder ob das funktioniert auf der Ebene der Solidarität, dass man miteinander dann die Schwierigkeiten meistert. Das waren unsere Intentionen, auf das hinzuweisen. Das haben wir gemacht am 28. Juni. Und ich meinte in dem Sinn, wie gesagt, Spanien ist immer noch das Beispiel.
Wir haben noch ein Tonband vorbereitet für euch, liebe Hörer und Hörerinnen auf Radio Lora. Und zwar ist es ein Spanienkämpfer, der Sepp Inauen, der an dieser Veranstaltung auch geredet hat, aber nicht geredet hat in Bezug auf seine Situation, wie sie war vor 50 Jahren, sondern den Bogen gemacht hat zum Problem, wo uns heute, also für unsere Generation, eine ähnliche oder eine gleiche Problematik soll sein und ist die Solidarität mit Zentralamerika zum Beispiel, im Speziellen mit Nicaragua.
Am 31. Mai 1986 schrieb die NZZ in einem Kommentar zu einem Buch über den spanischen Bürgerkrieg folgendes: Heute bezweifelt niemand, dass zwischen 1936 und 1939 in Spanien im Zeitraffer und auf begrenztem Schauplatz die Generalprobe zu jenem Konflikt im Weltmaßstab stattfand, der mit der radikalen Veränderung des modernen Weltbildes endete. Ende Zitat. Das, was dort gesagt wird, stimmt, aber es genügt nicht. Dass das Weltbild verändert wird, es kommt darauf an, wie es verändert wird. Wir stellen fest, Unfreiheit, Arbeitslosigkeit, Hunger und Hoffnungslosigkeit bestehen immer noch in weiten Teilen unserer Erde und das nicht nur in der dritten Welt, sondern auch bei uns. Der technische Fortschritt allein genügt nicht, er bringt wohl gewisse Vorteile, schafft aber neue Probleme, von denen man noch nicht weiß, wie sie gelöst werden sollen. Wir sind uns bewusst, die Unterdrückten, die Arbeitslosen und Hungernden drängen immer auf Veränderungen der bestehenden Strukturen, wenn diese Strukturen ihnen nicht ein Minimum am menschenwürdigen Leben gewähren. Aber das will man mit allen Mitteln verhindern. Dafür werden gewaltige Mittel, propagandistische und militärische, eingesetzt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf Nicaragua. Die Parallelen zum Spanien von 1936 sind offensichtlich. Das spanische Volk hatte sich 1936 mit großer Mehrheit in einer demokratischen Abstimmung für die Veränderung veralteter Strukturen ausgesprochen. Das zu verhindern, wurde mit Hilfe ausländischer Mächte ein jahrelanger, grausamer Krieg gegen das eigene Volk geführt. Das nicaraguanische Volk hat nach langen und blutigen Kämpfen seine Unterdrücker aus eigener Kraft davongejagt. Jetzt wird versucht, in Nicaragua eine im Interesse der breiten Bevölkerung bessere und gerechtere Wirtschaftsordnung aufzubauen. Aber genau wie 1936 soll das heute in Nicaragua verhindert werden. Gerade in diesen Tagen erleben wir, dass die amerikanischen Behörden den Contras in aller Offenheit weitere 100 Millionen Dollar zugesprochen haben. Zu den bereits seit längerer Zeit bestehenden Wirtschaftsmaßnahmen gegen Nicaragua kommt nun noch eine Propaganda-Offensive. Mit dieser soll die Weltöffentlichkeit getäuscht und verunsichert, die innere Opposition in Nicaragua aber gestärkt werden. Auf alle Fälle, das Vorgehen von Präsident Reagan gegen ein kleines, unabhängiges Land kommt einer Kriegserklärung gleich. Es ist gegen das Völkerrecht und hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Liebe Freunde, ich habe mich in meinen Ausführungen um Spanien auf Nicaragua beschränkt, obschon noch an vielen anderen ebenfalls wichtigen Fronten gekämpft wird. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Parallelen zum Spanien von 1936 zum Nicaragua von heute nicht zu übersehen sind. Mit Genugtuung können wir feststellen, dass die Solidarität mit Nicaragua im Wachsen ist, dass die Propaganda von Peter Sagan und seinen Helfern bis jetzt noch keine Verwirrung stiften konnten. Auch ist erfreulich, dass die von der Schweiz aus organisierte Mithilfe bei verschiedenen Aufbauprojekten trotz Sabotage und Morden der Contras weitergeführt werden. Trotzdem, Nicaragua ist in großer Gefahr.
Der Sepp Binaun, 76 Jahre alt, ehemaliger Gewerkschaftssekretär GmbH in Bern, engagiert sich für Nicaragua. Der Sepp Binaun, ein typischer Fall von einem, der in Spanien war, wie man so sagt, wo das demonstriert durch eine Haltung. Und das können wir durch die Bank, durch die ganze Weltgeschichte durchsehen. Immer die Figuren, er war in Spanien, zeigt eine gewisse Haltung. Ich denke da zum Beispiel an Tito. Ich denke an einen Nero. Oder ich denke an Pertini in Italien. Eine politische Haltung, Solidarität, er war in Spanien. Und darum, wenn der Sepp Binaun jetzt auf Nicaragua hinweist, ist das nur folgerichtig. Wir haben da eine Entwicklung, Vorkommnisse, die eigentlich immer wieder die gleichen sind. Ich denke Chile, Grenada, heute Nicaragua oder noch viel früher in meiner Jugendzeit Guatemala mit dem Arbenz. Immer haben sich Völker auf demokratischem Weg gesellschaftlich weiterbringen. Es hat an der Macht nicht imponiert, nicht passt und die demokratisch getroffenen Entscheidungen sind mit Waffengewalt niedergeschlagen worden. Das ist erklärbar aus einer wirtschaftlichen Entwicklung, aus einer Konzentrierung von Kapital, zu einer Monopolisierung, aus einer Entstehung von der Blockpolitik, wo die beiden grossen Blöcke sich einen Machtkampf liefern. Wir haben die Situation seit der russischen Revolution. Und die ideologische Basis für so ein Demokratieverständnis, dass man mit Waffengewalt in etwas eingreift, das demokratisch erschaffen worden ist durch das Volk, basiert natürlich in der Ideologie von dieser ewigen Wachstumswirtschaft, wo einer gegen jeden muss kämpfen muss. wo dazu geführt hat, dass man ganze Erdteile kolonisiert hat, wo wir heute noch darunter leiden, was wir Europäer in Afrika in fernen Osten angestellt haben. Heute haben wir das Problem, nicht zuletzt in der Schweiz, mit den Emigranten, wo die NA dann ihre schmierige Politik damit macht. Die Basis ist die Ausbeutung. Zurückkommen auf Spanien. Wenn man die Ausbeutung überwindet, wenn man soziale Errungenschaften erkämpft, dann müssen wir sie verteidigen können. Und das ist für mich ein Beispiel. In Spanien war es nicht möglich. In Chile war es nicht möglich. Und in Nicaragua muss sich die ganze Linke der ganzen Welt an der Nase nehmen, dass es dort möglich bleibt.
Also, es ist natürlich schon so, dass Nicaragua 1986, nicht Spanien 1936 ist. Man kann es nicht einfach gleichsetzen. Verschieden ist nämlich, wer dahinter steckt. Damals sind also die faschistischen Staaten in Europa in einer völlig anderen Grosswetterlage weltpolitisch sind dahinter gestanden. Und heute in Nicaragua steckt die USA dahinter. Und die USA haben eigentlich den Bereich der Karibik immer als ihr Untertanengebiet angeschaut. In den letzten 100 Jahren hat es in der Karibik etwa 100 Interventionen gegeben in dem karibischen Raum. Er hat ja so ein bisschen Abschätzung von den Bananenrepubliken. Sie haben das also ein bisschen als ihr Gebiet angeschaut und nicht einfach etwas darf passieren, was ihnen nicht passt. Was hingegen gleich ist, ist die Desinformation, die Verleumdung von einer jungen Republik. Und ich hatte Gelegenheit, vor einer Woche einen Lichtbildervortrag von der Ursula Lehmann, wo sie mich also davon überzeugt hat, dass es keinesfalls so ist, dass sich das Nicaragua in eine Richtung totalitäres System entwickelt. Es sei nämlich genauso, kommen dort halt die Rechte jetzt auf den Kopf eins über, wie bei uns jeden Montag auch die Linke eins überkommen, weil sie einfach halt Mehrheit nicht haben bei uns. Und so ist es einfach mit umgekehrten Vorzeichen in Nicaragua.
Zum Schluss möchte ich den Bruno Kammerer noch bitten, den Schluss zu machen von unserer zweistündigen Sendung, indem er einen kurzen Stimmungsbericht gibt oder seine private politische Einschätzung vom heutigen Spanien.
Ja, wir haben uns heute über den Bürgerkrieg unterhalten. Und der Bürgerkrieg lastet heute noch stark auf Spanien. Die ganzen Machtstrukturen bis 1976 sind ja von Kreisen gedreht worden, die dort an die Macht gekommen sind. Ich meinte aber, wie es die sozialistische Regierung, und zwar ist das die absolute Mehrheit regiert, wie sie es machen, ist beispielhaft. Es wäre ja verführerisch, dass man einfach jetzt die Mehrheit ausspielt, auf Kosten, was will. Aber die sozialistische PSOE nimmt Rücksicht auf die Mentalität, weiss natürlich als Sozialisten, dass der Mensch eine Frucht ist von seiner Umgebung und nimmt damit nicht an, dass jeder mal heute in Spanien alle demokratischen Errungenschaften auch mittragen kann. Es wird also versucht, auch den Faschisten es möglich zu machen, in dieser Gesellschaft dabei zu sein. Die Tejero-Putsch zeigt, dass es immer noch so Heissporen gibt. Ich bin aber überzeugt, dass das letzte Aufflammen war, weil die gefährlichen Momente in der Armee, die das hätte können machen, sind ausgewechselt. Der König hat beim Tejero-Putsch gezeigt, dass er eine Demokratie will. Und die eigentliche Macht, auch in Spanien, Spanien ist kein sozialistisches Land, sondern ist ein Teil des kapitalistischen Westens. Die Wirtschaft hat nämlich gemerkt, dass sie in einer modernen Demokratie besser wirtschaften kann als in einem alten feudalistischen System, wo es von den Marotten von Einzelnen abhängt, ob jetzt dort etwas geht oder nicht. Wenn ich Spanien anschaue, wie vor allem im kulturellen Bereich heute einiges passiert und wie die Regierung dort speziell Gewicht darauf legt. Wenn ich sehe, wie der Kleinstädte in den Quartieren der grossen Städte eigenes kulturelles Leben entsteht. Wenn ich jetzt an diesem Beispiel sage, wenn ich die junge Frau in Spanien sehe, wie sie in der Straße läuft, heute gegenüber noch vor 10 Jahren, meinte ich, in Spanien bahnt sich etwas an, was beispielhaft könnte werden.
Wir sind jetzt praktisch am Ende von unserer zweistündigen Sendung mit dem Thema Spanischer Bürgerkrieg und im Hauptgewicht auch internationale Brigade. Ich möchte recht herzlich danken den Beteiligten, die da waren, im Studio bei uns. Es ist der Albert Uttiger, Historiker, der sich intensiv mit dem Problem befasst hat. Und wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, seine Litzarbeit und auch seine Dissertation zum Thema internationale Brigade. Dann auch recht herzlichen Dank an Bruno Kammerer, an Politiker von Zürich, an bekannten Politiker von Zürich, der zu uns gekommen ist und der sehr enge Kontakt hat, heute zu Spanien auch. Herzlichen Dank auch der Regie. Und noch schnell zur Musik. Wir haben also ausschließlich historische Aufnahmen gehört, einen grossen Teil gesungen und rezitiert vom Ernst Busch. Und drei Stück sind auch historische Aufnahmen gewesen aus Spanien selber. Wir haben Beiträge gehört, textliche Beiträge, Neruda und Orwell hauptsächlich und diverse Stimmen von Spanienkämpfern, wie zum Beispiel Paul Tross und Sepp Inauen. Herzlichen Dank. Bruno, könntest du noch das letzte Stück ansagen? Und es verabschiedet sich dann am Mikrofon Peter Münger.
Zum Schluss hören wir die berühmte Carmela. Carmela ist ein Lied, das entstanden ist bei der Ebro-Schlacht, in der Schlacht selber, wo dann im spanischen Widerstand, also nach dem Krieg bis 1976, eigentlich ein Kultlied war. Und mit dem Rumba, Lumba, Lumba, sie hat noch gewisse Fröhlichkeit, mit einer Melancholie, meinte ich, es ist gar nicht schlecht zum Zutun.